Hallo, mein Name ist Thomas Karalus und ich bin, wie du vielleicht gerade gehört hast, die deutsche Stimme von Kevin James. Heute freue ich mich darauf, mit euch in eine neue, spannende Folge des Angstbrecher-Podcasts zu starten. Viel Spaß und los geht's!
Und damit herzlich willkommen im Angstbrecher-Podcast. Der Podcast, der Unternehmen und unserer Wirtschaft dabei hilft, bis zu 100 Milliarden Euro pro Jahr einzusparen, indem wir Führungskräfte dabei unterstützen, aus der eigenen Selbstsicherheit heraus noch bessere Entscheidungen zu treffen. Mein Name ist Thomas Dosch, ich bin der Angstbrecher. Du sagst der Veränderung, wo es lang geht. Das ist das Statement meines heutigen Gastes. Sie ist nicht nur promovierte Erwachsenenbildnerin. Als Speakerin, Unternehmerin und Wissenschaftlerin mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Bereich Change Management und digitale Transformation ist sie vielfach ausgezeichnete Expertin ihres Fachs. Sie ist Herausgeberin, mehrfache Bestsellerautorin sowie national und international in verschiedenen Medien wie TV- und Radioshows vertreten. Sie interviewte den Schauspieler, Filmregisseur und Produzenten Mel Gibson und stand bereits vor mehr als 10.000 Menschen auf derselben Bühne wie Michael Douglas, Charlie Sheen und Tony Robbins. In ihren Vorträgen, ja, da begeistert und inspiriert sie CEOs, Entrepreneurs, Führungs- und Fachkräfte gleichermaßen. Sie vereint kurzfristig sichtbare Erfolge mit nachhaltig spürbarer Unternehmensentwicklung, um Unternehmen auf die neuen digitalen und gesellschaftlichen Veränderungen vorzubereiten und aufs nächste Level zu heben. Und aus erster Hand, da kann ich euch sagen, dass es nicht nur richtig Spaß macht, ihr zuzuhören, sondern dass sie auch den Mut bei ihren Zuhörern schafft, der es ermöglicht, neue Wege mit dem nötigen Pioniergeist zu gehen. Und damit sage ich ganz herzlich willkommen an Dr. Jasmin Yazan. Schön, dass du heute hier bist.
Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung.
Jasmin, jetzt haben wir in der Anmoderation ja deine wichtigste Kernbotschaft gehört. Du sagst der Veränderung, wo es lang geht. Was uns jetzt mal interessiert, was ist die Story dahinter und warum ist dir das so wichtig?
Ja, das ist eine gute Frage, die könnte ich direkt an Anschlussfrage richten an dich. Wie viel Zeit haben wir, um dich zu beantworten? Also es ist tatsächlich, geht in die Kindheit rein, weil ich ein traumatisches Erlebnis hatte als Kind und ich habe das erst viele, viele Jahre später begriffen und realisiert, dass es ein traumatisches Erlebnis für mich war. Ich habe immer gedacht, ich habe keine Erinnerung daran, an diese Situation, also kann es nicht so wichtig gewesen sein. Und erst in der Aufarbeitung hat sich irgendwann herausgestellt, dass es doch wesentlich wichtiger war, als ich das wahrgenommen habe. Ich war 4 Jahre alt, als meine Schwester unser Zuhause verlassen hat, weil sie sich in einen Mann verliebt hatte, der für meine Eltern nicht akzeptabel war, aus kulturellen Hintergründen. Und das führte dazu, dass sie vor die Wahl gestellt haben und gesagt haben, entweder der Mann oder die Familie. Und sie entschied sich dann schweren Herzens für den Mann und ist bis heute mit ihm verheiratet, hat Kinder und Enkelkinder. Also es war die richtige Entscheidung. Aber es führte zu einem Desaster quasi in der Familie. Also vieles, was dann erlebt wurde. Ich war gerade mal 4 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Durfte meine Schwester, die 16 Jahre älter als ich ist, für mehrere Jahre tatsächlich auch nicht sehen. Und sie war für mich wie so eine Mutter quasi durch diesen Altersunterschied. Und das hat zu einem traumatischen Erlebnis geführt, was ich erst viel, viel später begriffen habe. Und das hat offensichtlich ganz stark dazu beigetragen, dass ich schon relativ früh mich mit dem Thema unbewusst erstmal als Kind schon angefangen habe, damit auseinanderzusetzen, wie lassen sich dann eigentlich Veränderungen irgendwie begleiten? Und weil ich das offensichtlich sehr, sehr schlimm erlebt habe in dieser Zeit. Und wenn ich rückblickend auf meinen Lebenslauf schaue, dann sehe ich einfach diesen klaren roten Faden, der sich über den gesamten Verlauf durchzieht und relativ früh auch gestartet ist, völlig unbewusst am Anfang, später jetzt mit mehr Bewusstsein völlig klar, warum es so gewesen ist. Und deswegen hat mich das so stark beschäftigt offensichtlich, dass ich es zur Aufgabe irgendwann für mich angenommen habe, zu sagen, ich möchte gerne gucken, wie lässt sich denn Veränderung tatsächlich aktiv steuern, also nicht passiv in eine Situation hineingeschlittert zu werden und so ein Stück weit in dieser Opferrolle sozusagen zu sein, sondern ganz bewusst aktiv Veränderungen zu steuern, zu gestalten und eben auch Spaß daran zu haben, in die Veränderung reinzugehen. Und das ist der Hintergrund, wie das Ganze entstanden ist.
Ich finde es immer wunderschön, wenn man mit Menschen spricht und halt ja, feststellt, da ist eine Geschichte dahinter, da ist Emotionalität dahinter und es ist nicht einfach nur so ein hohler Kalenderspruch, sondern das, was diese Person mir sagt und was diese Person auch auf der Bühne sagt, da ist sie auch mit ihrer ganzen Emotion dabei. Und das bist du ja. Du bist auf den Bühnen dieser Welt unterwegs mit Unternehmensthemen, auch mit Motivationsthemen, also ne, wirklich in der Emotionalität drin. Du bist ja aber auch promovierte Wissenschaftlerin. Aus anderen Gesprächen, die ich geführt habe, da weiß ich, dass viele Menschen das irgendwie als Kontrast sehen. Also das Emotionale und das Wissenschaftliche, die Speaking-Themen oder wissenschaftliche Vorträge. Deswegen meine Frage an dich, wie bringst du beides unter einen Hut? Also was ist dieses verbindende Element bei dir?
Ja, das ist ja im Grunde genommen in meinem Slogan auch schon drin. Die Philosophie ist ja wirklich Pioniergeist. Du sagst der Veränderung, wo es lang geht. Türen öffnen. Brücken bauen, neue Wege beschreiten. Und dieses Brücken bauen ist an vielen Stellen bei mir eben sichtbar. Das ist einmal in Unternehmen die Brücke zwischen Top-Management und Mitarbeiterebene beispielsweise, da eben auch in die Kommunikation zu gehen, Transparenz zu schaffen, in beide Richtungen zu kommunizieren, ein Sprachrohr zu sein auf der einen Seite und gleichzeitig eben auch im wissenschaftlichen Kontext und praktischen Kontext zu schauen, auch da wieder diese Brücken zu bauen. Denn ich bin ganz fest davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit ganz, ganz enorm wichtig ist, um voranzukommen. Also auf der einen Seite haben wir in der Praxis Herausforderungen, die wir tagtäglich zu meistern haben. Und die Wissenschaft ist in der Lage, in die Forschung zu gehen, zu diesen Themen und Antworten zu liefern. Wir neigen als Praktiker ganz häufig auch dazu, aus der Erfahrung heraus irgendetwas zu machen, wo wir gar nicht genau wissen, funktioniert das dann eigentlich tatsächlich? Wir haben es vielleicht dreimal probiert, haben den Eindruck, das scheint zu funktionieren und setzen es ein. Und da ist mir total wichtig, auch in die Überprüfung reinzugehen. Also nicht nur in eine Meinung zu haben, eine Erfahrung zu haben, sondern auch zu überprüfen, wie valide ist das Ganze denn eigentlich? Und daher dieser Zusammenhang, also es ist nicht unbedingt erforderlich, als Praktiker auch gleichzeitig Wissenschaftler zu sein, aber zumindest an der Wissenschaft angedockt zu sein, um die Theorien, um Forschungsergebnisse tagtäglich in die Arbeiten auch einfließen lassen zu können, mit dem Ziel, damit ein besseres Ergebnis auch erzielen zu können, weil ich weiß, dass es funktioniert.
Jetzt bist du ja im Bereich Change Management unterwegs. Das heißt, diese Veränderungen auch erstmal zu implementieren, das ist ja auch mit ein Teil deiner Arbeit. Und ich würde nochmal gern auf deine Erfahrung zurückkommen, denn wir wissen ja, dass unser Veränderungswillen gerne mal hinter unserer Trägheit und ja auch unserem Sicherheitsbedürfnis zurücksteht. Was sind denn jetzt aus deiner Erfahrung heraus die Hauptgründe dafür?
Ja, das sind grundsätzlich erstmal menschliche Bedürfnisse. Die sind einfach von Natur aus da und Veränderung bedingt im Grunde genommen zwei Dinge. Entweder, also es gibt zwei Gründe für Veränderungen. Entweder der Leidensdruck ist groß genug oder die Begeisterung für etwas Neues ist vorhanden. Und wenn der Leidensdruck groß genug ist, dann passiert was. Schade ist nur, meistens ist es dann schon zu spät. Ja, dann sind wir in diesem reaktiv mit Veränderungen umgehen. Absolut. Und das ist ja eben das, was ich eigentlich nicht möchte, sondern genau andersherum. Mhm. Also ist es wichtig, an dieser Begeisterung anzudocken. Und dabei zählt dann nicht das, was, wie kann ich das beschreiben, das, wie ich das mache oder ähnliches, sondern im Vordergrund steht erstmal das Warum. Ja, und genau hier dockt auch dieses Thema des Pioniers an oder ein Stück weit Pioniergeist mitzubringen. Da kommt das Ganze ins Spiel. Denn Pioniere verfolgen ja in der Regel auch eine Vision. Sie brennen für etwas. Entweder ist es etwas Innovatives oder es ist mal einen neuen Weg auszuprobieren. Und das Ganze ist energetisierend. Und dieses Energetisierende, das schafft auch ein Wir-Gefühl. Damit stecke ich auch andere Menschen an. Damit stecke ich ein Team an, ein Unternehmen an. Und daraus entsteht eben auch eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, weil sie es einfach spüren können. Diese Emotion wird erlebbar. Und genau das ist das, was das Feuer in mir, sowohl in mir als auch in anderen entfacht. Und insofern könnte man sagen, anders ausgedrückt, wer Leistung will, muss eben auch Sinn bieten.
Ihr könnt es jetzt ja gerade leider nicht sehen, aber wenn Jasmin das erzählt, da Da spürt man so richtig die ganze Kraft und Energie. Da grinst sie über beide Backen, die Augen funkeln. Und ich glaube, das ist mit einer der wichtigsten Punkte, um halt eben aus dieser Trägheit herauszukommen. Also ein besseres Beispiel als dich jetzt gerade hier vor mir sitzen zu sehen, das gibt's glaube ich gar nicht mit der Strahlkraft, die du hier rüberbringst. Jetzt haben wir gehört, na klar, das Warum ist wichtig. Jetzt wissen wir aus der Praxis ja auch, dass viele Menschen dann auf der verzweifelten Suche nach einem Warum sie irgendwas raussuchen, was aber nicht wirklich durchhaltefähig oder kraftvoll ist. Vielleicht hilft das dann, diese Trägheit zu überwinden. Aber wie sieht es aus mit dem Punkt wirklich dieses Sicherheitsbedürfnis? Ne? Also mit dem Punkto der Angst. Wie kann ich diese Blockade denn für mich auf Dauer durchbrechen und auf Dauer lösen, ohne dabei die Angst haben zu müssen, dass mir auf der Hälfte irgendwie die Puste ausgeht, weil dieses Why nicht stark genug war?
Ja, ich denke, was total wichtig ist, ist erstmal eine Relativierung vorzunehmen. Gerade auch im deutschsprachigen Raum ist es ja schon so, dass wir das Gefühl haben, in Deutschland beispielsweise, wir sind total safe, wir sind in einem Sozialstaat, uns kann nichts passieren. Im Angestelltenverhältnis, das ist sicher. Das stelle ich in Frage. Und das sind auch Gespräche, die wir regelmäßig auch im 1:1 führen. Eben einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was ist denn überhaupt Sicherheit? Gibt es denn überhaupt eine Sicherheit? Oder ist es eine vermeintliche Sicherheit, in die ich mich hineinwäge sozusagen, die aber überhaupt nicht existiert? Denn wenn ich mir mal Beispiele anschaue aus der eigenen Familie, aus dem Freundeskreis, wie schnell kommt es vor, dass jemand plötzlich wegen Umstrukturierungsmaßnahmen seinen Job verliert? Wie schnell kommt es vor, dass irgendetwas im Leben passiert, ein Ereignis, was ungeplant ist? Das kann sowohl positiv als auch negativ sein. Also die Geburt des Kindes gehört genauso dazu, wie der Tod zum Beispiel, völlig alles auf den Kopf stellt, wo dann Menschen da sitzen und ihre Werte nochmal hinterfragen. Dieses, warum mache ich das alles? Ist das wirklich alles im Leben? Und ich glaube, dass es total wichtig ist, zu realisieren, dass wir in unserer Sozialisation einfach sehr viel auch im Schulsystem beispielsweise eingetrichtert bekommen haben auf unserem Weg, daran wirklich zu glauben, dass es sowas wie eine Sicherheit gibt. Die gibt es gar nicht. Und da eben auch durch Rückfragen, durch Irritationen eben auch darauf zu sensibilisieren, dass es nur eine vermeintliche Sicherheit gibt und dass ich auf der anderen Seite, wenn ich bestimmte Dinge mache, wenn ich mich traue, diesen Weg zu gehen, dass zwar eine Ungewissheit da ist, aber diese Ungewissheit eben auch neue Türen eröffnet. Und dann sind wir auch wieder bei dem Pioniergeist der Philosophie, Türen öffnen und neue Wege beschreiten. Denn alles, was mir im Leben passiert oder widerfährt, erachte ich nicht als niemals mit der Fragestellung, warum passiert mir das, sondern eher die Fragestellung, was, wenn es für mich passiert, statt mir passiert. Und ich glaube, mit dieser Haltung, wenn ich damit es schaffe, reinzugehen, dann kann ich anfangen, Dinge anders zu bewerten, Umdeutungen vorzunehmen. Und das ist auch etwas, was regelmäßig erfolgreiche Menschen tun. Sie scheitern auch mal, sie erleben Misserfolge, aber sie sind in der Lage, die Situation zu reflektieren, neu zu sortieren, Lessons learned rauszuziehen, eine Umdeutung vorzunehmen, abzuschütteln und weiterzulaufen. Und wenn wir das mit Kindern vergleichen, weil ich komme ja auch ursprünglich aus dem pädagogischen Kontext und Lernen hat eben auch was mit Pädagogik zu tun, unabhängig vom Alter. Für Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Die Prozesse sind identisch. Ein Kind, das anfängt, laufen zu lernen, da würden wir niemals hinterfragen, ob dieses Kind je in der Lage sein wird, wieder aufzustehen, wenn es hinfällt. Ja, ist völlig normal. Ganz im Gegenteil, wir jubeln ihm zu und machen Mut, weiterzumachen. Und dieses Kind hinterfragt das überhaupt nicht. Es steht wieder auf, wackelt nochmal, irgendwann schafft es mal einen Schritt und dann fällt es wieder hin. Und dann, ja, dann merke ich, okay, mein Umfeld sagt, mach weiter, dann stehe ich wieder auf, probiere es wieder aus und irgendwann fängt es an zu laufen. Das heißt, ein Stück weit Übung macht auch den Meister. Und das Kind hat nicht die Angst davor, hinzufallen. Ja, aber irgendwann in der Sozialisation lernen wir das. Wir lernen einfach, Angst vor Situationen zu haben, Angst vor dem Scheitern. Uns wird beigebracht, immer auf Fehler zu vermeiden. Ne? Fehlerkultur wird ja ganz häufig auch angesprochen, auch in Unternehmen. Eben wirklich diese Umdenke wieder hinzubekommen, hinzu, Fehler gehören dazu. Misserfolge gehören dazu. Wenn ich Erfolg haben will, brauche ich auch Misserfolge auf dem Weg. Und die habe ich auch tagtäglich. Vielleicht nehme ich sie gar nicht so bewusst wahr. Und da in die Sensibilisierung reinzugehen. Und damit kann ich eben auch diese Ängste überwinden, Mut aufbringen, einfach mal ja zu sagen, okay, lass mich doch mal schauen, was hinter dieser Tür auf mich wartet. Also die Chancen zu ergreifen und dann durch die Angst hindurchzugehen.
Ich finde das jetzt so schön, als du das beschrieben hast, ne, mit dem, in welche Richtung wir denn getrimmt werden. Dann muss man dazu sagen, zum Zeitpunkt dieses Interviews sind wir im Jahr 2021. Im Juni, also mitten in der Corona-Krise, und ich glaube, wir alle haben die letzten anderthalb Jahre lernen und spüren dürfen, wie fragile diese Sicherheit doch in Wirklichkeit ist. Du bist jetzt schon 15 Jahre in diesem Bereich des Change Management unterwegs, und ich glaube, auf solche Situationen, die hat keiner von uns bis jetzt gesehen oder erlebt. Das heißt, wir mussten uns ja gezwungenermaßen, weil der Leidensdruck so groß war, wieder nur einstellen. Ich bin sowieso so ein kleiner, gut, da darf ich mich jetzt outen, ich bin ein kleiner Geschichtsnerd, also ich mag Geschichte ziemlich gerne, und ich sage immer, wir können schwer in die Zukunft schauen, wenn wir unsere eigene Vergangenheit nicht kennen. Aus unserer Vergangenheit jetzt mal inklusive der letzten anderthalb Jahre, also ne, der Zeit der Krise. Was denkst du im Change Management oder auch im Bereich gerne der digitalen Transformation, was wird sich auch ausgelöst durch diese Krise in den nächsten Jahren komplett verändern?
Oder es ist ein relativ großes Thema. Also in Bezug auf Digitalisierung kann ich erstmal sagen, da hat sich nur etwas beschleunigt, was wir Experten schon lange gesagt haben, dass es kommen wird. Also das war jetzt für uns gar keine Überraschung. Während viele jetzt in der Zeit gehadert haben und geschaut haben, wie gehe ich eigentlich mit der Situation jetzt um und wie kann ich von offline in online umstellen und so weiter, waren ja auf der anderen Seite viele Menschen und viele Unternehmen auch schon vorbereitet und wussten genau, jetzt können wir direkt loslegen und waren froh, dass das alles schon vorbereitet gewesen ist. Also von dem Digitalisierungskontext her kann ich sagen, es hat eine Beschleunigung gegeben, eine massive Beschleunigung. Natürlich konnte keiner wissen, dass jetzt sowas eintritt und zu dieser massiven Beschleunigung auf einmal führt. Und gleichzeitig lässt sich ja auch in diesem Veränderungskontext aber auch beobachten, dass viele Menschen ja immer noch in dieser, na, auch nach anderthalb Jahren jetzt, immer noch in dieser Haltung sind, wir warten ein Stück weit, dass wir wieder zurück in die Normalität können. Viele freuen sich, dass jetzt im Sommer gerade, wo die Zahlen runtergehen, dass jetzt überall eben auch die Lockerungen da sind und Ähnliches. Und das finde ich sehr, sehr spannend und interessant auch zu beobachten, dass sie nach wie vor immer noch viele damit beschäftigt sind, nicht zu gucken, wie kann ich das weiter fortführen und wie kann ich das weiter ausbauen, die Chancen, die sich jetzt ergeben haben, sondern tendenziell immer noch mit dem Fuß in die andere Richtung gehen wollen, gefühlt. Hoffentlich können wir bald wieder zurück in das Alte. Hoffentlich können wir wieder aus dem Homeoffice raus und so weiter. Obwohl sich das total abzeichnen lässt, dass jetzt Unternehmen schon mehrheitlich auch festgestellt haben, hey, wir können da Mieten einsparen. Wir können vielleicht verschiedene Standorte zumachen. Die Mitarbeiter sind durchaus in der Lage, auch von zu Hause aus zu arbeiten. Vielleicht nicht unbedingt 100%. Vielleicht, ne, dass man immer noch nach wie vor schaut, den Kontakt auch aufrecht zu erhalten oder so. Aber eben nicht mehr in dieser Ausprägung, wie das vorher Normalität war. Und in dem Sinne würde ich schon sagen, das ist eine Art der neuen Normalität, was auch immer das sein wird, geben wird. Ne? Das heißt, bestimmte Dinge verändern sich in Richtung Digitalisierung, mehr Remote-Arbeiten, aber gewisse Dinge entwickeln sich auch wieder zurück, weil die Menschen vielleicht einfach noch nicht bereit sind, diesen Schritt zu gehen. Und es gibt ja so ein spannendes Phänomen. Früher war immer alles besser. Und es gibt Menschen, die sind immer in diesem diesem Duktus einfach drin, dass sie immer, ne, und eigentlich nur darauf hoffen, dass alles wieder so wird wie früher. Und andere stehen auf und laufen los und ergreifen die Chance, sehen Chancen und starten durch. Und ich glaube, dass da dieses Gap einfach sehr, sehr groß ist, wird, heute schon groß ist und noch größer werden wird, weil viele einfach, und da sind wir auch wieder bei dem Slogan, was ich unter Pioniergeist verstehe, die Zusammenhänge gar nicht verstehen. Also viele konsumieren einfach nur, was in Medien berichtet wird. Und wir haben unglaubliche Technologien seit vielen Jahren schon. Das ist nichts Neues, aber manche haben das jetzt erst neu gehört. Sowas wie die Blockchain-Technologie, sowas wie KI im Hintergrund. Und viele, viele Dinge, die jetzt sozusagen in dieser modernen Welt aufeinandertreffen und in der Kombination und in ihrer Fortentwicklung ganz massive Veränderungen herbeiführen. Und die werden nachher vom Markt angenommen werden, unabhängig davon, ob ich die gut heiße oder nicht. Das heißt, ein Stück weit wird durch den Markt reguliert, was angenommen wird, weil es ja auch mit Bequemlichkeit zu tun hat und Ähnliches. Also nehmen wir mal als Beispiel ganz, ganz früher, als es eben noch keine Flugzeuge gab. Wer hätte da geglaubt, dass das mal völlig normal sein könnte, dass wir in einem Flieger sitzen, ein paar Stunden um die halbe Welt reisen oder dass wir irgendwann ein Telefon, nicht nur ein Telefon, sondern auch ein Smartphone haben, auf die Art und Weise, wie wir es heute tun, mit der Kommunikation kommunizieren können. Und vielen fällt es total schwer, weil sie auch nicht genau wissen, wie weit die Forschung ist, wie weit die Technik ist im Hintergrund, weil eben nicht alles das in den Medien auch zugänglich ist, wie weit wir im Grunde genommen insgesamt schon sind und wie schnell diese Veränderungen auf uns auch zukommen werden. Jetzt nochmal beschleunigt durch Corona wird es noch schneller gehen und da sind ganze Kettenreaktionen hinten dran. Also wenn wir jetzt nur mal autonomes Fahren oder E-Mobility als Beispiel nehmen, das ist ja nicht nur, dass der Markt abgelöst wird in Zukunft von diesen E-Autos, sondern was ist denn eigentlich die Konsequenz daraus? Die Konsequenz daraus ist doch, ich brauche in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr die Taxifahrer. Ich brauche in Zukunft wahrscheinlich vielleicht keine Leasingfahrzeuge mehr. Ich brauche in Zukunft vielleicht keine Parkhäuser mehr, wo geparkt werden muss, wenn autonomes Fahren möglich wird. Und das wird möglich werden. Und das glauben heute viele nicht oder winken das ab, so nach dem Motto, das kommt vielleicht in 20 Jahren und können sich das nicht vorstellen, wie nah wir an dem schon dran sind. Und da ist immer meine Botschaft, wirklich immer wieder nicht nur zu konsumieren, sondern wirklich zu gucken, zu versuchen, die Zusammenhänge zu begreifen auf der einen Seite und immer wieder mit der Frage reinzugehen, was bedeutet das denn, wenn es kommt? Und immer, wenn ich mir diese Frage stelle und versuche, Antworten darauf zu finden, es geht nicht um richtige Antworten, sondern dass ich das auch mal durchspiele, einfach mal die Optionen mir anschaue, dann bin ich in der Lage, mich auch eben 5 Schritte vorausschauend auf eventuelle Veränderungen vorzubereiten. Und ich glaube, das ist wichtig. Und die Leute, die das erkennen, ein Bewusstsein dafür haben, die werden weiterkommen. Andere werden wahrscheinlich ein Stück weit auch auf der Strecke bleiben. Und da ist es auch unsere Aufgabe gesellschaftlich betrachtet, eben diesen Wandel auch in ein Stückchen weit zu begleiten und trotzdem das Beste draus zu machen.
Finde ich das ganz spannend, was du erzählt hast, weil diese Geisteshaltung oder diese Einstellung, ne, wie auch mit den Flugzeugen, man merkt ja schon, dass sich das so durchzieht wie so ein roter Faden. Ne? Ob das beim Anfang hier erst bei den riesen Ozeanlinern war, später dann beim Flugzeug oder die ersten Panzer, die werden nie im Schlachtfeld bestehen. Heute sind sonst keine Armee mehr wegzudenken. U-Boote, genau das Gleiche. Und von daher finde ich das ist wirklich so ein kleiner Spiegel, den man sich mal vor Augen führen kann und sagen, hey, was all das angeht, was unternehmerische oder auch technische Entwicklung und Fortschritte angeht, das war alles schon mal da. Und das geht natürlich auch so weiter, ne? Weil wir Menschen uns entwickeln. Und wie schon gesagt, ein ganz großer Entwicklungspunkt, gerade im Digitalen, das hast du so schön gesagt, das war ein Beschleuniger, ne? War natürlich auch die Krise. Jetzt stellt sich der eine oder andere bestimmt auf der anderen Seite aber auch die Frage, ja gut, jetzt haben wir viel über Unternehmen geredet und auch über das Technische dahinter, über technische Entwicklung. Aber wie sieht's denn mit den Menschen aus? Und daher möchte ich dich jetzt einfach mal ganz direkt fragen, bleib mal ruhig mal dabei, durch die Zeit der Krise, die ja auch mit vielen, vielen Rückschlägen verbunden war. Du hast einen schönen Satz gesagt, das Leben passiert immer für mich und niemals gegen mich. Den kann ich 1:1 so unterschreiben und die Fragestellung, muss ich ja auch eingestehen, ne? Die habe ich ja auch so mit übernommen. Wie war es denn bei dir? Was hast du aus dieser Zeit für dich persönlich mitgenommen? Wer bist du vielleicht auch durch diese Zeit geworden, die du ohne die Krise gar nicht hättest werden können?
Ja, was wundervolle Erfahrungen für uns oder für mich persönlich waren, ist eben auch zum Beispiel Da wurden Kooperationen, Partnerschaften auf die Probe gestellt. Und das finde ich total schön, eben auch in solchen schwierigen Zeiten zu sehen, auf wen kann ich mich denn eigentlich verlassen? Wer ist denn weiterhin da? Wie ist es denn? Und dann eben nicht nur in Bezug auf mich, sondern eben auch in Bezug auf die anderen. Sind wir füreinander da, wenn es wirklich um Existenzen geht? Sind wir füreinander da, wenn Menschen vielleicht schwierige Zeiten in der Familie erleben? Das ist ja nicht nur, was passiert mit meinem Job oder ist meine Existenz gesichert oder nicht, sondern eben auch dieses, ich bin die ganze Zeit mehr oder weniger eingesperrt, das macht ja auch emotional was mit den Menschen. Wie weit können wir uns auch aufeinander verlassen? Und sowohl in Bezug auf Freundschaften, als auch in Bezug auf Geschäftsbeziehungen, Partnerschaften, bis hin zu wirklich auch Kunden, wo zum Beispiel auch Zahlungsunfähigkeiten da waren, ne, durch diese Kettenreaktionen, die da ausgelöst werden, auch wirklich zu sehen, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir im Einzelfall damit um? Und mit wir meine ich immer mein Gegenüber und mich, weil es ja immer eine Beziehung darstellt, im 1:1. Ja, das meine ich mit wir, nicht wir als Team, sondern erstmal wir, weil du nach meinen Erfahrungen gefragt hast, wir als mein Gegenüber und ich, wie gehen wir miteinander um? Wie geht mein Mann und ich, wie gehen wir miteinander um? Was passiert in der Familie? Meine Mutter, meine Schwester, das ist so mal der familiäre Kontext, aber dann eben auch zu gucken, wie ist es mit den Partnerschaften? Da gab es dann wirklich Aspekte, da ist ein vielleicht zwischenzeitlich auch mal ein Projekt zum Scheitern gekommen, weil es nicht fortgesetzt werden konnte oder es drohte zu scheitern. Und wie gehen dann auch Businesspartner miteinander um, wenn es darum geht, ja, jetzt habe ich meinen Anteil nicht bekommen oder was weiß ich was, ne? Und das war für mich total, also wirklich ein Riesengeschenk, weil ich in dieser Zeit ganz stark auch unterscheiden konnte zwischen durch diese Beobachtungen und diese Erlebnisse, die ich gemacht habe, auf diesen Partner, egal ob Kundenbeziehungen, Familie, Freunde, Bekannte, Geschäftsbeziehungen, kann ich mich verlassen? Ja oder nein? Und dann eben auch nochmal neu zu sortieren. Und das Zweite ist, ich glaube, was wir ganz häufig an vielen Stellen beobachtet haben, und das habe ich auch bei mir sowohl in der Familie als auch im Umfeld beobachtet, und das finde ich mega, dass es vielen Menschen auch die Chance eröffnet hat, auch nochmal über ihr Leben nachzudenken und vielleicht auch nochmal neue Entscheidungen zu treffen. Also bei mir im Umfeld ist ganz, ganz viel Umbruch auch hat stattgefunden. Bis hin zu auch bei uns selbst. Also wir haben auch Überlegungen in Richtung zum Beispiel vielleicht nochmal in ein anderes Land zu gehen, auszuwandern und Ähnliches, worüber wir vor der Corona-Krise nicht gesprochen haben. Also und auch das sehe ich als Chance. Also viele, viele Stafetten, und die machen am Ende des Tages auch Spaß.
Also ich persönlich kann nur sagen, dass ich froh bin, dass du noch nicht ausgewandert bist, sondern immer noch hier, ne, in unserem Orbit bist, in unserer Reichweite. Aber ich glaube, die Fragen, die du gerade einfach in den Raum geworfen hast, das sind Fragen, die sich jeder, wirklich jeder Mensch, egal ob er jetzt CEO oder COO eines Konzerns oder Schüler ist, stellen kann in seinem jeweiligen Umfeld, in seinem jeweiligen Kontext. Und ich sag's mal ganz anders. Die kann sich nicht nur jeder stellen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich finde, die sollte man sich auch ruhig stellen, um ja einfach zu sehen, wie ist es denn mit meiner persönlichen Entwicklung bestellt? Wie habe ich mich denn verändert und wohin kann oder darf ich mich denn vielleicht sogar noch hinentwickeln? Jetzt haben wir ganz viel über die Vergangenheit gesprochen. Deswegen möchte ich einmal den Fluxkompensator anschmeißen und zurück in die Zukunft reisen. Ich frage dich einfach mal direkt aus dem Ganzen, was wir gerade gehört haben, ne, auch wie du dich verändert hast. Und Klammer auf, ich hoffe nicht, dass ins Ausland zu ziehen dazugehört, Klammer zu. Aber was sind denn die Punkte, die bei dir als nächstes mit auf der Agenda stehen? Was ist das, worauf du dich als nächstes freust?
Naja, ich habe die Zeit auch tatsächlich dafür genutzt, um auch mich persönlich wieder weiterzuentwickeln, zu recherchieren. Und bis vor ein paar Jahren hätte ich vielleicht vegan sein beispielsweise als eine Ideologie betrachtet oder so. Und da hat eine Sensibilisierung stattgefunden, die dazu führt, dass ich merke, Ich glaube, auch in Bezug auf Umweltaspekte, in Bezug auf, wie wir mit unserem Planeten umgehen, ich glaube, das ist die nächste große Herausforderung, die uns bevorsteht. Also nicht nur Veränderungen in der Mikro- und Makroebene, also Mikro im 1:1, Makro vielleicht nochmal in Richtung Unternehmen und dann aber auch nächste Stufe, auch schon gesellschaftlich, ja, ist auch Makro. Und welche Auswirkungen hat das eigentlich, diese ganze Veränderung, die Digitalisierung, wo führt uns das hin, was machen wir mit unserem Planeten? Und ich glaube, das ist unser oder mein Next Step, tatsächlich auch da eine Ebene weiterzukommen. Also nicht nur im 1:1 und im Unternehmenskontext, sondern ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo es darum geht, auf einer gesellschaftlichen Ebene wirklich in die Veränderung einzusteigen. Und wie lässt sich dieses Mindset auf gesellschaftlicher Ebene der Veränderung begleiten? Was braucht es dafür? Und da bin ich selber auch noch im Entwicklungsprozess, also immer stärker jetzt auch gerade reinzuwachsen, weil es mich auch unglaublich interessiert und ich glaube, dass es gut, richtig und wichtig ist. Und dann zu gucken, wie ich das begleiten kann. Und ähnlich wie vor vielen Jahren, als ich, Veränderungsmanagement verändert sich erstmal nicht, aber die Schwerpunktthemen verändern sich. Genauso wie ich mich dem Thema Digitalisierung nicht entziehen konnte, glaube ich, dass das nächste Thema unsere Umweltthemen sein werden, mit denen ich mich dann auch befassen werde. Und darauf bereite ich mich vor, wohl wissend, dass, wenn ich das jetzt schon tue, dass viele eben auch da sein werden, die es wieder abtun werden, so wie damals bei der Digitalisierung vor 15 Jahren, als ich damit für mich persönlich gestartet bin, haben viele die Relevanz überhaupt nicht gesehen und erkannt. Und das ist ein bisschen Spagat für mich immer, ne, dass trotzdem eben ja diese Zusammenhänge aufzuzeigen und Aufklärungsarbeit ein Stück weit auch zu leisten. Und das ist ja das, wofür ich stehe, dieses Türen öffnen, Brücken bauen, neue Wege beschreiten. Und damit das möglich wird, ist ja die Voraussetzung, auch Aufklärungsarbeit zu betreiben. Und das ist, denke ich, meine nächste große Aufgabe in diesem Zusammenhang.
Ich finde das spannend, dass du selber ganz offen sagst, ich bin selber noch am Lernen. Ich bin immer noch im Lernzyklus drin. Und ich glaube, wenn wir mit dieser Geisteshaltung einfach nach draußen gehen und ein bisschen offener sind, ne, für viele Sachen, dann ist das etwas, was nicht nur notwendig ist, sondern was auch wirklich Spaß machen kann. Und darauf kommt es ja letzten Endes an. Und ich kann nur sagen, wer gerne auch noch mehr von der Jasmin lernen möchte oder sie auch auf der Bühne sehen möchte, die entsprechenden Verlinkungen dazu, die findet ihr natürlich wie immer unten in den Shownotes. Und ja, wenn dir dieses Interview und diese wertvollen Tipps, diese wertvollen Erfahrungen und diese wunderbaren Gedanken von der Jasmin ebenso gefallen haben, wie sie mir gefallen haben, dann tu uns einfach gerne den Gefallen. Wenn du auf Spotify bist, lad diese Folge einmal herunter. Auf iTunes bewerte gerne einmal diese Folge. Und wenn du jetzt auf den Lerngeschmack gekommen bist, dann abonniere gerne einmal diesen Podcast, um auch keine der weiteren wertvollen Erfahrungen mehr zu verpassen. Liebe Jasmin, an dieser Stelle, zum Schluss der Folge, da übergebe ich immer gerne das Wort, dass du einfach die Botschaft deines Herzens mit uns und mit der Community einmal teilen kannst.
Ja, tatsächlich wirklich Mut, Neues auszuprobieren, wohlwissend, dass sich Chancen eröffnen, von denen ich manchmal überhaupt nicht weiß, was mich da erwartet. Und da ein Stück weit wie so eine Art, seht's als Abenteuer. Ein Kind weiß auch nicht genau, was auf dem Spielplatz passiert, wie sich Sand anfühlt oder schmeckt und trotzdem wird's ausprobiert. Und dieser Prozess, dieser Weg ist genau das. Es geht gar nicht um diese Zielerreichung. Das Ziel, wenn ich das erreicht habe, setze ich mir wieder neue Ziele. Es ist der Weg, der Spaß macht. Und sich darauf einzulassen und das, was du eben noch angesprochen hast, lieber Thomas, das möchte ich auch nochmal aufgreifen, geht nicht davon aus, dass ihr irgendwas zu Ende gelernt habt. Wir kommen nicht am Ende an. Es gibt keinen Endpunkt. Es gibt kein Endziel, was wir erreichen. Es ist ein Weg, ein im Prinzip niemals endender Weg. Denn immer dann, wenn ich denke, ich bin angekommen, merke ich, es geht wieder weiter. Und es ist der Prozess, der diesen Weg ausmacht. Und es ist eine Persönlichkeitsentwicklung, die auf diesem Weg stattfindet. Und mit einer gewissen Demut reinzugehen, niemals anzunehmen, ich könnte jemals in der Lage sein, alles gelernt zu haben. Wir sind Menschen, wir sind fehlbar, wir werden niemals perfekt sein und das ist aber auch genau das, was uns ausmacht. Mit unserer Fehlbarkeit, mit unserer Neugier, mit Abenteuerlust einfach Neues auszuprobieren und in dem Sinne auch wieder Pioniergeist, du sagst der Veränderung, wo es lang geht. Vielen Dank für die Einladung.
Liebe Jasmin, ich sage dir ein ganz herzliches Dankeschön für deine Kraft, deine Energie und deine Zeit. Und ich denke, viele, viele Eltern, die werden dir gerade zugestimmt haben, als du das Thema Sand im Mund der Kinder angesprochen hast. Von daher, lasst uns einfach mal wieder ein bisschen mehr das kindliche Mutigsein entwickeln. Vielen lieben Dank dafür, liebe Jasmin. Und von daher sage ich, bis zum nächsten Mal. Bleibt dran, bleibt gespannt. Und ich freue mich auf euch.
Ciao, ciao.
Tschüss.